Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Eine Definition von Mut ist es, im Angesicht von Macht Wahrheit zu sprechen. Insofern ist die 16-jährige Greta relativ mutig, denn sie tritt vor die Weltgemeinschaft und spricht Wahres an.
What we do or don't do right now will affect my entire life and the lives of my children and grandchildren. What we do or don't do right now, me and my generation can't undo in the future.
Sie sagt sinngemäß, was wir jetzt machen, wird ihr ganzes Leben beeinflussen. Und von ihrer Generation kann das eben auch nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das hat sie bei einem TEDx-Talk in Stockholm gesagt. Greta Thunberg ist so, vielleicht kann man sagen, Galionsfigur geworden für den Klimaschutz. Sie ist auch gerade in Hamburg unter anderem bei den Schulstreiks von Fridays for Future gewesen. Und Greta erzählt in diesem TEDx-Talk auch, dass sie als Kind mit 8 Jahren das erste Mal vom Klimawandel gehört hat und mit 11 danach eine schwere Krise durchmachen musste, inklusive Depression. Und schließlich, sagt sie selbst, wurde bei ihr Asperger diagnostiziert.
That basically means I only speak when I think it's necessary. Now is one of those moments.
Also sie sagt, dass sie nur dann spricht, wenn sie wirklich was zu sagen hat. Jagoda, ist das für dich eine Shiro, eine Heldin, die Greta Thunberg? Passt das in das, was du dir darunter vorstellst?
Also Greta Thunberg und gerade mit diesen Zitaten ist natürlich Paradebeispiel. Also das ist ein junges Mädchen, das eine Agenda hat, das weiß, meine Stimme verändert die Welt. Das ist jemand, der sich hinstellt an die Öffentlichkeit mit ihren Schwächen. Also die nicht versteckt, sondern sagt, ich habe hier was, das ist nicht perfekt, aber so wie ich bin, bin ich eben Greta und so möchte ich mich geben und so möchte ich meine Agenda in die Welt speisen. Natürlich ist Greta eine absolute Shiro.
Ist das dann schon auch ein Faktor, Authentizität? Weil du sagst, sie stellt sich auch mit den Schwächen dar. Das ist ja was, was, glaube ich, lange Zeit nicht gemacht wurde oder auch, glaube ich, bis heute zum Beispiel in Unternehmenswelten oder so nicht als Stärke angesehen wird.
Unbedingt. Also für mich, das war ganz witzig, der erste Mann, der mich fragte, an was ich für ein Buch schreibe und wie das heißen wird, der hat mich dann umgehend gefragt, als ich sagte, Shiros, ja und bist, sind Sie selber eine? Und dann sagte ich, klar, und war so für mich ruhig und dachte, aber nicht immer. So, und dann hat er gelacht und meinte, das macht es mir richtig sympathisch, ich hole mir das Buch. Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass wir irgendwie da rausgehen und Darth Vader sein müssen und immer Panzer tragen. Im Gegenteil. Shiros hat ganz viel zu tun mit Verletzlichkeiten zulassen, bei sich, bei anderen ins Gespräch darüber zu kommen und letztlich, was Greta ja auch macht, zu sagen, es minimiert überhaupt nicht, was ich möchte. Schwäche ist nichts, was uns schwächt. Im Gegenteil, sie öffentlich zu machen, sie direkt anzugehen, stärkt uns.
Jagoda Marinic, du bist Journalistin unter anderem, du bist Autorin, du hast gerade das Buch veröffentlicht, Shiros, neue Heldin braucht das Land, ist der Untertitel. Was das für Heldinnen sind, warum wir die brauchen und was die dann machen sollen, darüber reden wir diese Woche, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Jagoda Marinic ist zu Gast. Du bist Autorin des Buches Shiros. Du bist in den vergangenen Jahren als Journalistin, als Autorin immer mal wieder auch mit ähnlichen Themen in die Öffentlichkeit gegangen. Wer dich noch nicht kennt, wird dich jetzt kennenlernen, denn wir haben uns wie für alle anderen Gäste 3 rein fiktive, aber natürlich hochkreative Möglichkeiten ausgedacht und hoffen, dass wir irgendeine Aktivität getroffen haben, die einen Nerv bei dir trifft. Hier steht, hallo, hier kommen 3 mögliche Aktivitäten für und mit Jagoda Marinic. Erste Möglichkeit, Besuch der Game of Thrones Drehorte in Dubrovnik.
Und da soll ich jetzt was machen oder nichts machen?
Du darfst sagen, ob dich das überhaupt interessieren würde.
Ob mich das interessieren würde, mal so gar nicht. So, also nein, das kann man nicht sagen. Das würde mich mal so gar nicht interessieren. Nee, weil das liegt schlichtweg daran, dass das halt massentouristische Orte sind. Also man geht da hin und da sind Horden. Und ganz ehrlich bin ich da so, dass ich die Mauern viel mehr liebe als Game of Thrones. Und auch das Meer weit mehr und die Inseln weit mehr liebe als Game of Thrones. Und mir das dann nicht ärgern, bitte nicht böse sein. Ich habe es schon geschafft, da mal viel netter drüber zu reden. Aber ich für mich würde keine Game of Thrones Spielorte besuchen und finde das immer aber witzig, dass die Leute dahin pilgern.
Aber Dubrovnik als Stadt?
Ich liebe Dubrovnik. Ist total, total überlaufen. Inzwischen kommen da Kreuzfahrtschiffe, glaube ich, die schmeißen da 50.000 Leute täglich in diese wirklich kleine, kleine Perle. Aber es ist ein wunderschöner Ort. Ich war da oft und bin da gerne und gerne außerhalb der Saison, wobei es bald kein außerhalb der Saison mehr gibt.
Zweite Möglichkeit, eine Karnevalssitzung besuchen, auf der auch Annegret Kramp-Karrenbauer auftritt.
Habt ihr auch was ich gerne mache?
Das kann zumindest intellektuell stimulierend sein.
Also ich bin schon echt jedes Jahr in Deutschland, habe ich versucht, das zu mögen. Ich habe mich versucht, an meine Kindheit zu erinnern. Da war ich Funkenmariechen. Aber das habe ich nur gemacht, weil ich unbedingt Spagat lernen wollte. Insofern hatte ich keine Lust auf Funken und Mariechen, aber Spagat, das habe ich da auch gelernt. Aber ich habe nie richtig Karneval gemocht, außer die Bonbons natürlich, die sie geschmissen haben. Und als man dann älter wurde, waren das so die 2 Tage, wo man sich zu Hause einbunkert und sicher gehen möchte, dass man niemanden trifft und nicht Teil des Ganzen wird. Und wenn man im Fernsehen das Ganze sieht, ganz schnell umschaltet. Wobei gestern habe ich zugehört, Karnevalsreden, einfach um zu sehen, ob alle so schlecht sind wie AKK oder ob sie besonders schlecht waren.
Regt dich das noch auf? Also ist das was, wo du schon nochmal merkst, ah komm, wenn jetzt so eine Person es so macht, also mit ihrem Witz über Transgender, wo man dann sagen muss, das kann eigentlich doppelt nicht sein, oder ist es schon das, was du vielleicht auch erwartest, weil Karneval das sowieso als Rollenmodell irgendwie manifestiert?
Also ich bin überhaupt keine Freundin dieses, das kann nicht sein, jenes kann nicht sein. Mhm. Es gibt noch dieses Alice Weidel-Video, es kann doch nicht sein. Ja, also wir empören uns halt ständig, was sein kann, was nicht sein kann. Und ich glaube, dass Menschen das inzwischen politisch einkalkulieren und wissen, ist diese es kann doch nicht sein Empörung wird die Agenda ganz schön weit vorantreiben. Und insofern ärgert es mich eher, dass wir jedes Mal darauf reinfallen. Und selbst bei AKK, da gibt es inzwischen Analysen, dass sie das gemacht hat, ärgert es mich, dass man ihr jetzt da so ein Forum bietet, sich als Hyperkonservative zu präsentieren, was ja vielen gefällt. Natürlich muss man es anprangern und sagen, ich finde es scheiße, aber ich fände es auch gut, wir würden dann mit mehr Humor sie ein bisschen demaskieren und nicht immer mit dem, es kann doch nicht sein.
Dritte Möglichkeit, oh Gott, da weiß ich auch nicht, ob das was für dich ist, Streitgespräch mit Heidi Klum über Schönheitsideale.
Streitgespräch mit Heidi Klum.
Unter dem Motto, es kann doch nicht sein.
Es kann doch nicht sein, dass du jedes Mal halbnackt, nee, also die Frau davon soll sich anziehen, wie sie möchte. Mit Heidi Klum, ja doch, in der Hinsicht, wie sie mit jungen Frauen umgeht, sicher. Doch, das würde mich reizen. Natürlich, wie die Frau Heidi Klum mit jungen Frauen umgeht und dass ich so viele junge Mädchen kennenlerne, also selbst meine Nichte, dass die sich in meine Stiefel stellt und sofort rumlatscht wie so Models bei Heidi Klum, nervt mich. Also, dass sie dafür gesorgt hat, dass für ganz viele junge Frauen Sheroes irgendwelche dünnen Modelmädchen sind, die sich fertig machen lassen vor aller Öffentlichkeit und weinen und keine anderen Träume haben, als schön auszusehen. Doch, das würde mich reizen.
Wenn du dir eins aussuchen müsstest, also Game of Thrones Drehorte in Dubrovnik, habe ich schon rausgehört, ist nicht das absolute Highlight. Die Karnevalssitzung mit Frau Kramp-Karrenbauer, vielleicht stände die ja hinterher auch noch für 10 Minuten Gespräch zur Verfügung, oder Heidi Klum in der Debatte. Was würde dich am meisten reizen?
Dann würde ich trotzdem Game of Thrones in Dubrovnik machen, weil ich danach die anderen Orte besuchen könnte.
Sheroes, neue Heldin braucht das Land. Kannst du, wir waren vorhin bei Greta schon mal gedanklich da, aber für dich beschreiben, was eine Heldin aus deiner Perspektive am stärksten ausmacht? Also wenn man so einen Merkmalkatalog, hört sich jetzt blöd an, aber wenn man einmal sagen müsste, was das wäre?
So wie ich Heldin verstehe, ist das letztlich jemand, der ganz schön tief reingebohrt hat in sich und weiß, was sein Anliegen ist. Der weiß, was seine Schwäche ist und der weiß, wie er seine Stärke findet, um damit rauszugehen. Deswegen war Greta ein ganz gutes Beispiel. Das war ja ein Mädchen, das aus seiner Angst eine ganz große Kraft gebastelt hat. Das heißt, mit Sheroes will ich überhaupt nicht in so ein altes Heldinnentum zurück. Wir sind jetzt She-Ra und was weiß ich und wir hauen jetzt alle mit dem Schwert den Kopf weg. Sondern ich glaube, wir leben in einer Zeit, da hat doch jeder so seine Ängste und seine Befürchtungen, welchen Weg er geht und wo es hingeht. Und Sheroes sind für mich jene, die diese Ängste konfrontiert haben und daraus etwas ziemlich Starkes zu machen gewusst haben.
Das heißt aber auch, das können durchaus Personen sein, die eben überhaupt nicht in der Öffentlichkeit sind. Weil aus meiner Komfortzone rauszugehen und mich ein Stück zu entwickeln, kann ja auch komplett im Privaten passieren.
Unbedingt. Also ich glaube, diese Personen der Öffentlichkeit, die Sheroes, das sind für mich die Rollenbilder, die viele brauchen, um überhaupt daran zu glauben, dass das möglich ist. Also ich muss in anderen einen Wandel sehen, vielleicht sogar den, den ich mir für mich wünsche, manchmal, um die Kraft zu finden, an mich zu glauben. Ich glaube, sowas brauchen wir und sowas gab es immer. Es gab es auch, als wir nur uns Geschichten erzählt haben, mündlich, orale Narration. Das heißt, wir haben uns immer Geschichten davon erzählt, wie Menschen Dinge überwinden, größer werden, wie wir innerlich wachsen. Und sowas sehen wir heute eben durch Medien, durch Inszenierung. Und Sheroes sind für mich Menschen auch wirklich im Alltag, die den Mut haben. Ich meine, letztlich, ich fange bei meiner Großmutter an. Die Frau hat 2 Kriege überlebt und hat trotzdem eine Familie auf den Weg gebracht. Ihre Kinder sind heute im Ausland und so weiter. Also jeder Mensch, der es schafft, trotz Ängste die Kraft zu finden, Leben zu gestalten, nach vorne zu bringen, die zu stärken, die er liebt, eine Agenda zu finden, wo er am Ende sagen kann, irgendwie habe ich doch einen kleinen Funken verändert oder ich habe was ausgemacht in dieser Welt.
Also auch so dieses, was man manchmal sagt, was macht zufrieden und Unterschied auch machen zu können.
Ja, genau. Das ist dieses amerikanische to make a difference. Mhm. Ja, ich frage mich mal manchmal, was ist es eigentlich bei uns, den Unterschied zu machen? Vielleicht so, dass ich habe gewirkt, ne? Dass man irgendwie weiß, es hat irgendwie, hat mein Leben eine Wirkung entfaltet in irgendeine Richtung.
Wenn du sagst, dass die, die in der Öffentlichkeit stehen, so ein bisschen stärker als positive Rollenmodelle sozusagen fungieren sollen, was sind Namen, die dir da in den Kopf kommen?
Ja, du fängst jetzt an mit den Guten. Ich fange manchmal an mit den Schlechten.
Okay.
Also ich sitze ja ganz ungern da und habe da spät mit angefangen, Tatort zu gucken. Aber mach das jetzt doch, weil das fast jeder tut und weil ich gerne twittere und dann machen das alle.
Ah, du twitterst auch dabei. Du guckst gar nicht Tatort,
twitterst du. Ich halte Fernsehen nur aus, wenn ich auch twittern kann parallel. Ja?
Sonst bist du nicht ausgelastet.
Nee, und dann habe ich sozusagen so ein kleines Kollektiv, das mit mir guckt und das finde ich ganz schön. Und dann siehst du im Tatort binnen 7 Minuten, siehst du irgendeine Frau als Opfer. Die wird vergewaltigt, die muss schreien, die ist hysterisch, die ist Psychopath. Also ich verstehe gar nicht, wieso diese ganzen Drehbuchautoren vorwiegend für Frauen Geschichten des Leidens finden. Also man hat im Fernsehen sozusagen die liebende Frau, irgendwie daneben läuft Rosemunde Pilcher auf dem anderen Sender und die liebende Frau, die irgendwie gerettet werden muss, vielleicht ist ein bisschen frech. Und auf dem anderen Kanal hast du eben die Frau, die gerade wieder von irgendeinem Mann gelyncht wird. Und da fehlen mir einfach sozusagen die Variationen, die Rollenbilder, wo ich auch denke, woher sollen die Frauen eigentlich überhaupt ein inneres Bild entwickeln, wie sie stark sind, wie sie sich durchkämpfen, wie sie ihren Weg gehen. Und öffentlich, wenn du mich da fragst, da gibt es wirklich im Moment so viele großartige Frauen. Für mich hat das Ganze begonnen mit Michelle Obama, mhm, als sie vor 2 Jahren dieses Enough is Enough redete. Ich habe sie damals beobachtet und ich dachte, genau das ist es, was mir im deutschen Feminismus immer gefehlt hat. Wir stehen ja immer da und sagen, Moment, aber da gibt es diese Studie und Sie müssen Folgendes noch beachten und wir argumentieren sauber, solide, akademisch, überzeugen, wie wir das in Diskursen so gerne tun. Michelle Obama aber stand da und hatte eine ganz andere Kraft. Da war so, hey, Moment mal, hier geht's um mich, meine Gefühle, wo ich stehe, wie ich empfinde und enough is enough. Und sie hat ja damals mit diesem ganzen Slogan nochmal so viel losgetreten. Es war auch natürlich der richtige Slogan zu Me Too. Ich habe gemerkt, wenn ich Feminismus möchte und starke Rollenbilder möchte, dann möchte ich eigentlich nicht dauernd die bessere Akademikerin spielen. Ich möchte auch nicht die bessere Expertin spielen. Und ja, ich kann mich auch hinstellen und nochmal eine andere Art zu reden finden, eine andere Art über die Ziele zu sprechen, die ich in dieser Gesellschaft verwirklicht sehen möchte. Manchmal denke ich, wir hängen so viele Menschen ab wegen der Art, wie wir reden. Es ist überhaupt nicht nah an den Leuten.
Ich finde bei Michelle Obama zum Beispiel beeindruckend, ich würde das so formulieren, dass ein souveräner Umgang mit Emotionen da. Also ja, sowas wie, die hat dann Zugriff drauf, die lässt die auch zu, ja, ohne dass ich das Gefühl habe, die kann das selbst nicht halten. Aber wenn du das in Deutschland dann zu hören kriegst, hast du das Gefühl, das ist ein kultureller Unterschied? Also im Sinne von, ja, in Deutschland sind wir genau akademisch geprägt und kognitiv und so. Also es ist leichter, sowas vielleicht in einem Kulturraum wie Amerika durchzuführen, oder ist das ein Schutzargument?
Es ist ein Schutzargument und ich habe das auch selber so bemerkt, als ich selbst in den USA war und dort Reden gehalten habe, war ich plötzlich auch so. Das heißt, es ist nichts, was man nicht tun könnte, sondern man geht davon aus, diese Menschen wollen das, also lässt man es zu. Und man merkt, da ist plötzlich ein ganz anderer Draht zwischen dir, der du ja eine Agenda hast, sonst machst du dir nicht die Mühe, da rauszugehen, und diesen Menschen, die kommen, die auch eine Agenda haben, sonst machen sie auch nicht die Mühe, zu dir zu kommen. Und eigentlich ist es ja verschenkte Liebesmühe sozusagen für beide Seiten, wenn man sich nicht wirklich trifft und da irgendwie versucht, dass ein Funke rüberspringt. Und ich denke, wir verstecken uns da. Ich verstehe das auch nicht. Das ist so dieses Vermeidungsreden. Ich sage auch immer, wir versuchen eigentlich Probleme immer groß zu blasen, um die Lösung zu vermeiden. Also auch der Mut dahinter, der uns manchmal fehlt, zu sagen, jetzt kommen wir auf den Punkt und jetzt machen wir da was. Und ich glaube aber, dass man das kann und dass dieses Land sehr wohl an diesem Punkt ist und dass, wann immer jemand das anbietet, eigentlich die Gesellschaft unglaublich dankbar ist. Wenn ich irgendwo hinkomme und eine Rede halte und die Leute merken, da ist so eine andere Energie, dann gehen die los und machen ihre eigenen Dinge. Sie gründen ihre eigenen Sachen, sie lassen sich inspirieren. Also es ist nicht so, dass die Amerikaner das könnten und wir eben nicht, sondern wir beschränken uns da manchmal selbst.
Ah, und du sagst ja nochmal, wenn ich dich richtig verstehe, mehrere Dinge. Also das Inspirieren, das Zulassen von Emotionen. Aber du hast in so einem Nebensatz auch gerade sinngemäß gesagt, es kommt auch auf die echte Begegnung an. Also dass ich mich auch darauf einlasse, was für Menschen, wenn du eine Rede hältst, vor dir sitzen. Umgekehrt aber auch, wenn ich vielleicht im Publikum bei dir sitze, zu sagen, ich lasse mich auch auf die Rednerin ein, die ich da jetzt gerade höre, auf die echte Begegnung.
Ich glaube, da lernen wir im Moment auch wirklich ziemlich viel in Deutschland. Aber dieses ganze Sheroes-Konzept ist ja eigentlich dieses Reden miteinander. Es ist wirklich der Versuch zu sagen, find mal heraus, wer du bist, also für ein kluges und gutes Selbstgespräch und versuche dann das, was du da herausgefunden hast, mit dem anderen zu machen. Und nichts anderes ist ja auch ein öffentliches Gespräch. Das heißt, diese Begegnung, diese Berührung ist der Moment, wo ich glaube, wo sich gesellschaftlich auch etwas entzünden kann zum Besseren hin. Und wo es in Deutschland wahrscheinlich mehr Formate gibt als in anderen Ländern, weil wir unglaublich gut organisiert und strukturiert sind. Aber wenn wir uns eben dauernd hinter diesen verkopften Zahlen verstecken, die wir auch brauchen, aber wir werden die Welt eben nicht nur mit Zahlen erobern, dann glaube ich, wenn wir zurückkommen zu sozusagen einem sich auch finden und emotional berühren, so wie du es bei Michelle beschrieben hast, dass man den Mut hat zu sagen, hier fasst mich was an, ich kenne die Argumente, aber ich versuche euch jetzt nochmal auf so einer menschlichen Ebene zum Schwingen zu bringen.
Hast du das Gefühl, wenn du, um auf das Tatortbeispiel nochmal zurückzukommen, diese Figuren, also ich verstehe die Kritik zu sagen, also ich muss eine Figur so nicht anlegen, ich muss eine Frau nicht in die immer gleiche Opferrolle schreiben oder in die immer gleiche freche Hausfrauenrolle oder so. Aber es gibt ja auch Schauspielerinnen, wobei ich da jetzt die Prominenten etwas mehr in der Pflicht sehen würde als diejenigen, die sich noch ein Standing erarbeiten vielleicht, die müssen die Rollen ja auch spielen. Also weißt du, was ich meine? Auch die könnten ja, jetzt von außen heraus würde man sagen, die können ja auch sagen, du musst es so nicht spielen.
Na, wie soll sie es so nicht spielen? Also das ist das Dilemma. Ja, das Dilemma ist doch, dass die Rollen werden ja oft, und das ist ja auch ein Hollywood-Problem, meistens schreiben sie Männer, meistens produzieren sie Männer, meistens drehen sie Männer, die Regisseure sind Männer. Ich gehe ja in Sheroes auf Uma Thurman ein. Und da ist es ja richtig pervers, was Quentin Tarantino da mit ihr gemacht hat. Sie ist ja quasi über die New York Times an die Öffentlichkeit gegangen mit einer MeToo-Geschichte, die mit sexuellem Missbrauch nichts zu tun hatte, sondern mit körperlichem. Er hat damals für Pulp Fiction ja mit ihr diese Szene gedreht, wo sie gegen einen Baum rast. Und statt irgendwie zu sagen, ich mache das gut, hat er quasi, ohne dass sie es wusste, ihr die Bremsen gelöst. Und sie hat sich an dieses Auto gesetzt und fährt und dreht und er sozusagen dirigiert sie. Und sie fährt aber realita gegen diesen Baum, weil er ihr Gesicht mit dem wirklichen Schrecken haben möchte. Und solche Filmszenen gibt es einige in der Geschichte. Da ging es um Vergewaltigungen. Ich glaube, Marlon Brando hatte so eine Szene. Das heißt, wo tatsächlich über den Körper der Frau verfügt wird auf eine Art und Weise, wo man merkt, was ist hier eigentlich los in der Filmindustrie? Und ihr schafft doch die Bilder, mit denen quasi nachher junge Mädchen das Weibliche repräsentiert sehen. Das, was ich da in diesem Film sehe, das halte ich nachher für eine weibliche Erfahrung, für ein weibliches Leben, für eine weibliche Figur. Und ich glaube, die Schauspielerinnen sind da letztlich tatsächlich eher auf der Seite der Opfer, denn sie können nur spielen, was ihnen angeboten wird. Und ich finde es eher brutal, von egal wo, dass ich diesen Beruf ausübe und später quasi Vergewaltigungsopfer spiele, irgendwie gelyncht werde und was weiß ich. Ich glaube, wir brauchen wirklich, wirklich jetzt starke Frauenfiguren.
Wir waren bei Michelle Obama gerade gedanklich als Rollenvorbild sozusagen für vielleicht eine weibliche Heldin. Hast du einen deutschen Namen im Kopf? Also ich will jetzt gar nicht so sagen, es muss eine Deutsche sein, aber eine, die... Ja, Michelle Obama ist schon auch in unserem Kulturraum, aber würde dir ein deutscher, deutschsprachiger Name irgendwie einfallen?
Ist schon schwierig. Ich habe wirklich darüber nachgedacht, warum mir das in Deutschland schwerfällt. Wir haben natürlich tolle Frauen. Wir haben auch in der Geschichte tolle Frauen. Aber ich würde es mal überlegen, jetzt im Moment. Es gibt einige große. Also ich finde, was Maria Furtwängler da im Moment macht mit ihren Studien, mit denen sie immer wieder rauskommt, ist immerhin ungewöhnlich sozusagen. Sie kommt und könnte sozusagen die perfekte Blondine spielen, die niemanden nervt, macht einen Tatort und gibt sich auch da kantig. Kommt dann immer wieder mit Studien an die Öffentlichkeit, die zeigen, dass Frauen im Film unterrepräsentiert sind. Ich finde, beim Merkel muss ich wirklich zugeben, obwohl sie es nie sein will und obwohl es mich unglaublich ärgert, dass sie sich nie zu ihrem Frausein bekannt hat.
Weil sie damit noch einen größeren Unterschied machen könnte, einen Impact.
Ja, und weil sie auch, glaube ich, den Frauen beibringt, wenn du in die Politik gehst, dann lass das Weibliche mal schön nach hinten fallen sozusagen. Also auch jetzt bei 219a hatte ich plötzlich den Eindruck, wo waren denn jetzt unsere progressiven Frauen im Parlament, die sagen, es geht gerade um eine Frauenfrage, da wollen wir auch nochmal anders mit anderer Kraft rangehen. Also Merkel hat diesen politischen Raum dann plötzlich leider befreit von ihrem Geschlecht. Und viele denken, so geht's zum Erfolg. Und ich glaube das eben nicht. Und gleichzeitig ist sie für mich eine der beeindruckendsten Frauen in der Selbstverständlichkeit und Entschlossenheit, in der sie Macht ergriffen hat und der sie sich Respekt vor all diesen Männern weltweit erobert hat. Klar, also ich finde so manches von ihrer Politik sehr schwierig, aber als Frau, die sich ihren Weg gebahnt hat, finde ich sie schon das beeindruckendste Phänomen, weil es eben auch nicht mit Showbiz zu tun hat, sondern genau in eine Sphäre dringt, in der es uns Frauen besonders schwerfällt, nämlich Politik, Verantwortung, internationale Politik. Sie scheint das irgendwie alles ausgehebelt zu haben, was uns behindert.
Hast du das Gefühl, weil du vorhin auch Amerika angesprochen hast, es ist in Amerika nochmal eine offensivere MeToo-Debatte, als wir die vielleicht auch in Deutschland führen? Oder würdest du den Unterschied nicht so stark machen?
Ich würde ihn sehr stark machen und es ist ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich war völlig schockiert darüber, dass wir das nicht geschafft haben, hier zu übersetzen. Als die New York Times eine Frau nach der anderen brachte und ich habe wirklich jede Geschichte gelesen und fand jede unglaublich. Jede Frau hat ihre Sprache gefunden, irgendeine Geschichte öffentlich zu machen. Und ich bin sicher, keiner fiel es leicht. Und dann kam in Deutschland so zögernd, ja, wir wollen ja jetzt nicht die Männer hier verurteilen, bevor das ein Gericht tut. Und man denke nur an Kachelmann. Ja, nee. Und dann kamen große dreiseitige Berichte in großen Zeitungen, wo man dachte, die nehmen sich des Themas an. Und ganz oft waren die dann so, dass man 3, 4, 5, 6 Frauen gefunden hatte. Und wirklich bei jeder stand so, ja, ich finde MeToo auch ganz schlimm und man muss das anprangern. Aber mir ist zum Glück noch nie was passiert, weil ich habe so eine starke Aura. Mir ist zum Glück noch nie was passiert, weil ich wirke so stark. Man hat fast niemanden gefunden, der diesen Mut hat. Und man kann sicher sein, dass in Theater- und Kulturmilieus die Übergriffe sicher da sind. Und warum wir so eine Scheu haben, Namen fallen zu lassen, warum wir so eine Scheu haben, Ereignisse zu benennen und nach wie vor uns verstecken und irgendwie das schützen. Also bis Charlotte Roche jetzt beispielsweise, sie hat es nicht gemacht. Sie kam damit durch, weil sich 7 andere Frauen heimlich hinter sie gestellt haben. Das heißt, bei uns funktioniert da was nicht. Wir sagen, MeToo ist toll, wir machen es aber nicht in Deutschland. Wir wollen die Männer nicht angreifen, wir erleben sowas irgendwie nicht, aber unter der Hand hört man, dass man es dauernd
aber
erlebt.
Aber wie würdest du damit umgehen? Weil tatsächlich, ich kenne diese Sorge bei mir jetzt aus einer journalistischen Perspektive auch, dass ich denke, ja, in dem Moment, wo jemand einen Namen zum Beispiel in einer Sendung sagen würde, ist das Verdachtsberichterstattung und da muss man sich die Frage stellen, wann ist das zulässig und wann ist das nicht zulässig. Da muss es schon so einen hohen Grad an Plausibilität geben, dass man Namen öffentlich macht.
Also ich glaube, in den USA wird das nicht anders sein. Die haben doch auch einen krassen Schutz. Da kann man, also man kann sich diese Mühe machen. Mhm. Und drüben sind 250 Männer gefallen, sagen wir mal so. Die haben ihren Posten verloren, weil 250 Fälle so waren, dass man sagte, da muss jetzt Konsequenz gezogen werden. 250 Männer haben ihre Führungsposition aufgeben müssen aufgrund von Frauen, die sich aber oft gemeinsam, ist ja selten ein Einzelfall, die sich dann zusammentun und sagen, dieser Mann hat im Job seine Autorität missbraucht und seine Macht. Und 250 Männer wurden dann ersetzt von Frauen, weil man sagte, nö, wir brauchen ja auch eine andere Führungskultur und nachweislich führen Frauen auch anders. Nicht immer besser, aber anders. Und wir brauchen diese Diversität. Bei uns hat es alles nicht stattgefunden. Ja, das ist schon ein Riesengrund für mich zu fragen, da wir müssen hier nochmal irgendwie ran, wir müssen uns ein Gespräch führen. Ich habe auch keine Antworten, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, warum wir sagen, es gibt keinen Grund oder wir können das alles leisten ohne solche Dinge. Ich glaube, wir lügen uns da irgendwie in die Tasche und man wird einen wirklichen Wandel nicht haben, ohne auch Gespräche zu führen, die wirklich wehtun und manchmal eben auch Namen zu benennen, so wie Charlotte Roche es jetzt getan hat und unglaublich mutig sich hingestellt hat, obwohl der Mann vor Gericht ging. Ne? Also man muss sich das mal vorstellen, dass er sie schon wieder denunziert, während sie, also ein Paradebeispiel dieser männlichen Dominanz. Und bei Charlotte Roche ist alles perverse, dass er sich dann, als das bekannt wird, plötzlich noch seine Pensionen sichert. Das heißt, statt zu überlegen, wie man da jetzt mal Konsequenzen zieht, sichert sich da noch ein Mann, dass er finanziell nicht schlechter gestellt sein wird. Also wir sind da jetzt schon sehr kulant mit Themen, wo wir eigentlich im 21. Jahrhundert nach MeToo keine Kulanz mehr haben sollten.
Das heißt, im Prinzip fehlt es dir auch ein bisschen noch in der Fläche, weil es gab in Deutschland ja zumindest, ich glaube, die Zeit hat mal ein großes Dossier dazu gemacht. Es gab hier den einen Produzenten in Deutschland, der dann sozusagen auch darüber gefallen ist. Also es gibt so Einzelfälle, aber du würdest schon sagen, nein, in der Fläche ist das eigentlich nicht im Vergleich wie in Amerika bei uns angekommen.
Naja, das Beispiel sind ja die 250 Jobs. Ne? Das ist ja was anderes als eben die ein, zwei Fälle, die du nennst. Mhm. Und was fehlt mir? In der Fläche fehlt mir aber auch diese Trennung, ne? Dass wir sagen, das Gespräch über MeToo geht sofort, ja, darf ich dann kein Kompliment mehr machen? Und dann sage ich, wenn du mein Boss bist, vielleicht nicht.
Mhm. Ja, also, ja, und was ist schlimm daran, darauf zu verzichten im Zweifelsfall?
Richtig.
Ja, also ist auch kein wirkliches Opfer.
Richtig. Und dann diese komische Inszenierung, dass Männer dadurch verunsichert werden. Also ich meine, da geht es doch um sexuellen Missbrauch.
Ist auch schön zu sehen, was das über das Selbstvertrauen und Selbstbild der Männer in dem Moment aussagt, wenn das verunsichert.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass auch das ist so dieser, dass der Diskurs so falsch läuft. Ja, wenn der Mann irgendwie nicht von Anfang an so getrimmt wird, alles, was Frauenrechte sind, ist schon Anti-Männerrechte. So, ne? Das ist für mich so die Verschiebung und das, was so falsch gelaufen ist. Man hat irgendwie das Gefühl, der ganze Feminismus hat sich jetzt jahrzehntelang natürlich gegen Männer wehren müssen. Aber wir sind jetzt da, wir sind eine andere Generation Frauen, wir wollen anders reden. Und trotzdem führen wir die Debatte eigentlich ohne Männer. Und es gibt aber viele Männer, die inzwischen auch selber Feministen sind. Das heißt, wie kriege ich die Männer in einen Diskurs, der ja von ihnen handelt? Also ich kann ja nicht Feminismus und Gleichstellung verlangen und dann sagen, ich mache das aber ohne Männer. Für mich ist letztlich Shiros der Weg zu sagen, bitte, bitte, nehmt MeToo zum Anlass, fangt an miteinander zu reden, findet mal die Männer, die auf der Seite der Frauen sind, weil sexueller Missbrauch für sie indiskutabel ist und überhaupt keine Grauzone, die sie verunsichert. Findet mal die Männer, die sagen, ich habe eine Tochter, die ich liebe, ich habe eine Frau, die ich liebe, ich möchte auch ein Shiro sein, um denen beiden eine Welt zu ermöglichen, in denen sie auch gut und gerne leben. Und ich glaube, wir sind an dem Punkt, da gibt es so viele Männer, die sind auf unserer Seite.
Hast du das Gefühl, dass das eine Debatte ist, die in anderen europäischen Ländern auch nochmal anders gelaufen ist? Also klar, die Abgrenzung zu den USA ist die eine, aber wenn wir, ich weiß nicht, nach Frankreich, von mir aus auch in die Schweiz oder nach Skandinavien gucken oder so, würdest du da auch nochmal einen Unterschied sehen?
Also über Frankreich habe ich tatsächlich eine ganz schöne Kolumne von einer Französin gelesen in der Süddeutschen, die auch genau das bemängelt hat, was ich bemängle, dass deutsche Frauen sich immer irgendwie in diesem Debattierstadium halten lassen. Dass wir Studien vorbringen, dass auch hier in Spanien jetzt wieder eine Studie in Auftrag gibt, dass wir sehr schwer zu dem Punkt kommen zu sagen, es muss auch harte Veränderungen geben. Wir können uns nicht dauernd irgendwie erklären und Belege finden und so weiter. Feminismus und Gleichstellung heißt, es gibt einen Wandel, den ich messen kann. Wenn man aber den deutschen Wandel misst, dann sind wir in fast allen internationalen Vergleichen gerne Schlusslicht. Und da muss man dann doch irgendwann mal sagen, sorry, wir sind doch nicht aus Zufall schon wieder irgendwie Ende der OECD-Liste. Und jedes Mal, wenn ich mit Männern rede, die da nicht dran glauben, aber auch mit Frauen, da sagen dann auch gerne Frauen, nö, uns geht's doch gut hier, dann sage ich, und wie kommen wir immer ans Ende dieser ganzen Listen, wenn es uns so gut geht und wir so gleichberechtigt sind? Und ein großes Ding, das ist tatsächlich für mich Skandinavien als Beispiel, weil ich da recherchiert habe, dass der Erfolg eben viel davon abhängt, dass es die Männer waren, die, als das Ganze begann, alle geschlossen sagten in der Politik, ich bin ein Feminist. Der damalige Ministerpräsident, der ging in Elternzeit, damals, vor Jahrzehnten, und sagte, natürlich gehe ich mich als Mann um mein Kind kümmern. Und ich bin Feminist in erster Linie. Und solange wir das nicht schaffen, zu denken, dass Feminismus Männer- wie Frauensache ist, können wir eben diese schlechten Zahlen weiter und weiter produzieren, weil die Macht eben immer noch in Händen von Männern ist und die das dann weiter so machen werden. Das heißt, wir brauchen die im Boot.
Du hast jetzt gerade gesagt, und das kann ich sehr gut nachfühlen, das macht was. Also das Rumtheoretisieren ist das eine, was ja nicht immer schlecht sein muss, weil man Handlungen auch mit Argumenten hinterlegen muss. Aber irgendwie muss man ja mal ins Handeln kommen. Was ist denn, wenn du das benennen kannst, für dich der dringendste erste Schritt, den wir hier tun müssen, um wirklich stärker Gleichberechtigung durchzuführen, um dieses Thema aktiv anzugehen?
Ja, das ist jetzt die Antwort, die wahrscheinlich alle überrascht, weil ich komme da jetzt mit einer weichen Antwort.
Oha.
Und oha, ja. Und das ist das, was mich selber überrascht hat. Und ich hatte da aber einen Moment, der ist wirklich lange, lange her. Da habe ich Arno Grün erlebt auf einem Vortrag. Und da ging es um, ja.
Wer den nicht kennt, sag kurz, was
Arno, ist. Da habe ich Arno Grün, das ist ein Psychoanalytiker, der den Geschwister-Scholl-Preis hat, erlebt auf der Bühne bei einem Vortrag. Und eigentlich ging es um die Gräuel des 20. Jahrhunderts. Also eigentlich um Nationalsozialismus, um Verbrechen der schlimmsten Art. Und dann gab es danach ein Publikumsgespräch und er stand so auf der Bühne und dann fragte jemand logischerweise, was kann man tun, um solche Gräuel zu verhindern? Und da habe ich gedacht, jetzt muss der mit den allergrößten Antworten der Welt kommen. Was kam der Mann mit? Er sagte, das Gespräch zwischen Mann und Frau verbessern. Und das ging mir wirklich...
Ja, das ist ja nicht klein.
Ja, aber trotzdem zu sagen, das als Antwort auf die Gräuel des 20. Jahrhunderts wäre jetzt nicht so die gängige Antwort.
Ja, okay, ne? Verstehe. Ja, stimmt.
Also wenn jemand fragt, wie verhinderst du Holocaust, wie verhinderst du Kriege, Bürgerkriege, Genozide und so weiter, ne? Dann sagt er als Antwort, das Gespräch zwischen Mann und Frau verbessern. Denn wer zieht in den Krieg? Die Männer. Das heißt, ich muss den Männern, die so entkoppelt sind, dass sie bereit sind, ihr Leben im Kampf zu geben, etwas geben, das sie nicht mehr dazu bereit sind, nämlich Geborgenheit, Liebe, etwas, wo sie hingehören. Ich muss eine ganz andere Weichheit fähig machen in dieser quasi männlichen Welt. Und er sagte damals eben, es braucht mehr Wir-Räume für Männer, also dass Männer sich viel mehr als Teil der Familie fühlen. Er sagte eben, dass oft in Familien kommt das Kind und die Liebe bleibt dann irgendwie so zwischen Mutter und Kind und der Mann wird immer weiter rausgedrängt. Und in diesem Rausgedrängt eingeschränkt sein, werden für ihn Sachen wichtiger, die in der Außenwelt sind. Eben auch Heldenmythen in Sheroes, die ich nicht so toll finde, von Kampf und Glory und sozusagen das, was eben diese Männlichkeitskultur auch hervorgebracht hat. Und er sagt im Gegenteil, wir müssen die Wir-Räume stärken für Männer. Er muss mehr Liebe mit dem Kind erfahren, mehr Liebe mit der Frau. Und die Frau hingegen muss mehr loslassen lernen, mehr Ich-Räume für Frauen. Also weniger Kind, weniger Familie, mehr an sich denken. Und in dem Moment, in dem man diese sozusagen Flüsse zueinander zwischen Geschlecht und Geschlecht verbessert, tut man schon einen unglaublichen Dienst an der Frieden, am Frieden für die Menschheit. Und darauf kam ich dann zurück bei Sheroes. Ich dachte, wenn wir jetzt anfangen, weil es gibt doch Forderungen nach Quoten, es gibt Verbände, die es tun, es gibt politische, es gibt Gleichstellungsgesetze, es gibt so viel, was fehlt uns zum Erfolg. Und ich glaube, es fehlt uns das Gefühl, dass das eine Agenda aller ist. Und ich glaube, wir erreichen die am stärksten, genau wie Arno Grün sagte, über das Gespräch zwischen Mann und Frau.
Das heißt aber letztendlich ist es auch, nicht auch, aber mit als Basis ein Problem der Kommunikationskultur erstmal. Das heißt auch Gefühle zulassen, die auch in Worte fassen können, sich auch trauen, das mal auszusprechen. Das sind schon zentrale Punkte.
Ja, und auch Ambivalenzen aushalten. Mhm. Ich glaube, dass eben, ich bin eben, einmal sehe ich das so und das andere Mal sehe ich das so. Und dann sagt der andere, ja, wo stehst du denn dann? Also, dass das auch ein Prozess ist, wo Männer und Frauen vielleicht gerade heute, wo so viel möglich geworden ist, nicht mehr genau wissen, wo geht's eigentlich lang. Ich glaube, es ist auch eine Illusion zu sagen, die Feministinnen sind dann da so mit ihrem Säckchen an Frauenrechten und wollen die einfach durchsetzen. Da ist doch auch ganz viel Verunsicherung, so wie schaffe ich das eigentlich und ist mein Leben danach wirklich besser? Wird es für mich wirklich eine Verbesserung geben? Was wird das alles bedeuten? Ich glaube, dass beide Geschlechter viel verunsicherter sind, als wir uns das zugestehen. Wie gehe ich mit Opfersein um? Also wenn ich sexuellen Missbrauch erfahre, ist es wirklich besser, mich öffentlich damit verwundbarer zu machen? Ich wurde doch schon verwundet. Und da brauche ich eine Kultur, die des öffentlichen und des privaten Gespräches, die da letztlich Kompetenzen hat und die weiß, wie man damit umgeht. Und ich glaube, wir kriegen heute auf sehr wenige Dinge noch klare Antworten. Und je besser wir lernen zu verhandeln, also den Prozess zu lieben, desto besser werden wir weiterkommen. Und beim Prozess bin ich wieder bei Michelle Obama, denn den Prozess zu lieben, ihr neues Buch, das ja auch ein Weltbestseller ist, heißt ja Becoming. Mhm. Das ist kein Zufall. Das heißt, dass wenn wir uns auf so eine Reise begeben, Sheroes oder was auch immer, eine Stärke in mir herauszuholen, dann hat das zu tun mit einem Prozess, mit Schwächen, die immer wieder neu auftreten werden, mit einem Dialog, der mich immer wieder glücklich, aber auch unzufrieden stimmen wird.
Hältst du das für dich gut aus? Also ist nicht das Bedürfnis auch manchmal da zu sagen, ah, es wäre jetzt, keine Ahnung, dieses Bedürfnis nach, wenn wir die 5 Dinge machen, dann haben wir eine gute Wahrscheinlichkeit, dass es besser wird? Also der Prozess ist ja auch immer das Unsichere im Ausgang, das muss ich ja schließlich auch aushalten.
Also ich halte es eigentlich ganz gut aus, weil ich es aufregend finde. Also weil ich 5 Dinge machen, wird dann immer so ein schnelles, so ich habe mal ein Gesetz gefunden, dann gucke ich, wie ich es verwalte.
Ich habe so eine To-Do-Liste.
Genau, und dann kann ich das, und dann wird das ganz schnell mechanisch. Und wir leben sowieso in so einer mechanischen Welt. Ich finde, alles ist so mechanisch geworden. Man macht Projekte, alles sind die gleichen Arbeitsprozesse. Also alles, also was mich reizt, ist so ein organisches Wachsen, wie so ein Urquell, das nochmal so richtig raus. Also ich glaube, dass uns das schon viel geben würde. Und deswegen auch nochmal zurück zu der Rede von Michelle Obama, wie sie so da steht. Das war nicht nur, was sie sagte. Man hat das Gefühl, da bebt was. Ne? Da beben Worte mit und sie will da eine Botschaft rüberbringen. Und mir fehlt manchmal überhaupt so, man spricht ja manchmal vom depressiven Zeitalter, vom was weiß ich, so eine Kraft, zu der wir zurückkommen können. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, inwiefern wir aushalten, dass wir eben keine 5 Regeln haben, dass wir nicht verifizieren, sondern dass wir uns auf den Weg machen und gucken, was er bringt.
Aber wie löst du das für dich? Also das ist ja auch ein Prozess, der in der Rolle, die du einnimmst, auch in der Öffentlichkeit, durchaus mal ermüdend sein kann, weil du vielleicht eine Frage zum 7. Mal beantworten musst, du dir wünschen würdest, dass wir schon weiter im Prozess wären, du gedanklich auch 7 Schritte weiter bist und so. Also wo kriegst du für dich so ein bisschen Ressourcen, Nachführung hin, damit da auch immer wieder Energie da ist und nicht die Zufriedenheit für dich im Prozess verloren geht?
Also ich sehe das, ich gebe nicht immer die gleichen Antworten und ich finde mich auch nicht irgendwie voraus.
So war es nicht gemeint.
Nein, ich gebe schon oft die gleichen Antworten. Klar, jeder wiederholt sich, aber ich meine, dass ich selbst oft überrascht bin, wenn mir eine Frage eine andere Antwort hervorruft. Ja, also es gibt, plötzlich fragt jemand das Gleiche wie der andere gestern, aber er bringt was anderes zum Schwingen und er findet irgendwie neue Verbindungen in mir und letztlich ist es ja für mich ein unglaubliches Geschenk, dass Leute so eine Neugier haben auf diesen Dialog. Und Und natürlich gibt es Momente, egal ob jetzt Integration oder Frauen, da geht man abends nach Hause und sagt, ich bin eigentlich der bescheuertste Mensch der Welt. Hätte ich nicht irgendwo einfach ein Reihenhaus, meine Ruhe und mein Haus, mein Kind, mein Audi 80 und was man dann da so alles hat, um sich abzuschotten in dieser Klischeesprache. Gleichzeitig finde ich das so ein Geschenk, dass wir in einer Demokratie leben, wo man Lebensumstände verhandelt und verteidigt und kämpft für die Welt, die man für lebenswert erachtet. Also ich glaube, ich finde es unfassbar aufregend und würde so ein Kraftquell fehlen, wenn ich jetzt denke, da sind jetzt 5 Regeln, nach denen ich die letzten 10 Jahre und die nächsten 10 Jahre leben möchte.
Heißt das auch, wenn du sagst, ein lebenswertes Leben, das ist auch tatsächlich dieser Prozess? Also wenn man dich jetzt fragen würde, stell dir in 10 Jahren vor, wie dein Leben dann aussieht, das ist für dich eigentlich keine wichtige Frage?
Das ist eine schreckliche Frage. Mhm. Ich habe schon immer so Personaler gehasst.
Ja,
die so
vor wo mir siehst sagen, du dich in 5 Jahren?
Und dann wollte ich mir sagen, bei Ihnen nicht.
Ich bin raus.
So, genau, hier will ich raus. Ich will nicht so festgelegt werden, wollte ich noch nie. Und das Ergebnis ist natürlich, dass ich immer wieder gerne Sachen neu ausprobiere. Also ich habe früher gedacht, ich werde mal Lehrerin, dann wurde ich aber Autorin. Dann fing ich an, Bücher zu schreiben. Ich wollte poetisch schreiben. Plötzlich fing ich an mit politischen Kolumnen. Dann wollte ich nie irgendwo angestellt sein. Dann fing ich aber an, bei einer Stadt zu arbeiten, wo ich mit den hierarchischsten Systemen mitunter zu tun hatte. Und ich tue dauernd Dinge, von denen ich immer gedacht habe, ich werde sie sicher nie tun und nie mögen, und lerne in all diesen Dingen Dinge von mir kennen, die mir viel zurückgeben und von dem ich dachte, Mensch, und wenn du das nicht gemacht hättest, hättest du alles nicht erfahren über dich und könntest es auch niemandem zurück oder weitergeben.
Aber gibt es da keinen Faktor von Angst? Also im Sinne von, mal nicht bestehen zu können, in irgendwas vielleicht auch mal nicht gut zu sein. Also alle so Sorgen, die wir auch mit uns rumtragen. Also
ja, da gibt es doch, ich habe für alles meine Sätze, vielleicht ist es das. Ich war schon so eine Aphorismenliebende, als ich 16 war. Ich hatte mein ganzes Zimmer mit Aphorismen gepflastert. Ich hielt mich auch für die größte, nächste Aphoristikerin des 21. Jahrhunderts. Ich habe da so ein Heft mit Aphorismen, immer nur 2 Sätze. Und dann habe ich für solche Momente, habe ich von Clint Eastwood, dass ein Cowboy ist einer, der Angst hat, but settles up anyway. Also der setzt sich trotzdem aufs Pferd. Ich finde Angst eine total konsequente Begleiterscheinung. Ich glaube, dass es nicht geht, dass das Gehirn immer schaut, wo Gefahren sind und dass das gesund ist. Und dass man natürlich, je besser man etwas kann, ich würde sogar sagen, ich würde manchmal, wenn ich überhaupt nichts mehr fürchte, also wenn ich ein Ding so bekannt habe, dass ich auch mich frage, habe ich jetzt hier alles gelernt? Es gibt ja auch Menschen, die Karriereberater, die sagen, nach 3 Jahren solltest du gehen. Mhm. Allein deshalb, weil du keine einzige Grenze mehr überschreiten wirst. Du kennst das System. Also ich finde es schon ein wichtiges Ding im Leben zu sagen, Grenzen sind auch dafür da, sie auszutesten, ob sie da sein müssen.
Wäre Feminismus ein Begriff, den du selbst noch, du hast es ein paar Mal benutzt, den du auch weiter benutzen würdest?
Ja, den würde ich schon benutzen. Ich finde den stark. Ich finde, der hat seins. Der hat auch so ein Beispiel. Der hat so viele Gesichter. Der ist für so viele Menschen was anderes. Man kann sich damit beschimpfen. Man kann sich damit schmücken. Man kann sich damit die Webseite verzieren. Man kann so wie Beyoncé ihr Konzert damit überfluten. Also es ist schon ein verrückter Begriff. Er ist total Teil der Popkultur im Moment. Im Moment hat er, glaube ich, eher ein irres Revival. We should all be feminists. Ne? Gibt's ja auch so einen Satz, der gerade um die Welt geht. Ich glaube, das tut dem Ganzen gut. Man muss nur aufpassen, dass man in der ganzen Pop-Sprache nicht vergisst. Und es geht auch wieder bei MeToo. Es war eigentlich eine Bewegung aus wirklich finanziell zurückgebliebenen, zurückgelassenen Menschen. Dass wir auch nochmal einen Feminismus haben, wo wir über viel härtere Dinge zu reden haben, nämlich die Gewalt, die in Milieus stattfindet, wo kein Geld ist. Dass Frauen...
Dass das nicht untergeht.
Dass beispielsweise gerade Frankreich, wir nehmen das immer als Beispiel, da sind die Frauen so emanzipiert, aber der Niedriglohnsektor in Frankreich, das sind fast 75% Frauen. Das ist so ein... Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert und ich glaube, man braucht dieses Gesicht des Pop, um den Feminismus in der Breite bekannt zu machen, muss dann aber natürlich so trojanisch pferdmäßig sicherstellen, dass es hier eine Unmenge an Sheroes gibt, die einen Alltag meistern, den wir uns gar nicht vorstellen können, und dass es in dieser Agenda auch darum gehen muss, die Lebenswelt dieser Frauen zu verbessern. Und für mich würde das auch bedeuten, in ihnen Bilder zu schaffen, wie sie um ihre Rechte kämpfen können. Und man muss da betonen, für manche von denen ist es lebensgefährlich, weil sie mit gewalttätigen Männern zusammen sind.
Sagt Jagoda Marinic, hat das Buch geschrieben, Sheroes, Untertitel Neue Heldin braucht das Land, was als Idee dahinter steckt und was sie sich darunter vorstellt und warum vor allen Dingen wir Männer diejenigen sind, die mit beim Feminismus stehen sollen und dürfen und vielleicht, nee, müssen nicht, sollen und dürfen und das auch tun, das hat sie uns erzählt, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Es war sehr schön bei dir.
Gleichfalls, und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Macht's gut, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.